Ja, einen wunderschönen guten Morgen auch von mir, liebe Gemeinde, liebe Freunde, liebe Gäste. Auch guten Morgen an alle, die von woanders aus zuschauen, am Strand oder am See oder in den Bergen. Wir haben eine Klimaanlage, uns geht's auch gut, oder? Ja. Ihr dürft das erste Buch Samuel aufschlagen. Wir gehen mit großen Schritten voran. Wir haben nicht nur die Geschichte der Priester hinter uns gelassen, Kapitel 1 bis 3, sondern wir lassen auch jetzt einen großen Abschnitt, nämlich die Geschichte der Bundeslade hinter uns. Die haben wir uns in 4 Kapiteln angeschaut, Kapitel 4 bis Kapitel 7. Und jetzt in Kapitel 8 beginnt die Geschichte der Könige, genau genommen die Geschichte Sauls. Und mein Ziel mit der heutigen Predigt ist es, dass wir als Gemeinde Jesu, als Kinder Gottes, Jesus Christus als Herrn, König und Gott bekennen. Und nicht nur, dass wir das hier in diesem Gebäude tun, sondern dass wir das auch außerhalb dieser Gemäuer tun. Ich weiß, es ist eine Herausforderung, besonders bei uns in der westlichen Welt, wo man scheint sehr frei ist, man folgt doch keinem König heutzutage mehr nach, man folgt doch keinem Gott mehr nach, man ist frei von allem. Und da ist es vielleicht sehr herausfordernd, der Menschheit zu sagen, doch, wir folgen aber Jesus Christus als König nach. Wenn man das tut, dann kommt man vielleicht ein bisschen zurückgeblieben vor als Christen. Wenn man das sagt, dann fühlt es sich oft so an, als ob man in einer Zeit stehen geblieben ist. In der Zeit der Monarchie, wo man noch Statuen angebetet hat. Oder man erntet vielleicht spöttische Augen oder spöttische Sprüche. Wenn man sagt, ich folge Jesus nach, sagt der andere vielleicht, ja, folg du mal Jesus nach, ich folge meinem Hunger nach, ich gehe Mittagessen oder sowas. Also es wird total spöttisch behandelt. Und trotzdem ist es notwendig. Also Paulus sagt ja im Römerbrief, wer mit dem Mund bekennt, dass ich der Herr bin und mit dem Herzen glaubt, dass er aus den Toten auferstanden ist, Leben gebracht hat, der wird gerettet werden. Und von daher ist es ein wichtiges Thema. Und nicht, dass wir Jesus bekennen als ein Werk, das aus uns herauskommt. Nein, es ist ein Ausdruck unseres innerlichen Vertrauens auf den König. Dass wir ihn bekennen, dass wir ihn mit Freude bekennen. Und deshalb soll diese Predigt ermutigen, Jesus Christus als König zu bekennen. Jemand hat mal das Buch Samuel mit einer Geburt verglichen oder mit den Wehen einer Geburt, die ja die Vorbereitung auf eine Geburt sind, also der Übergang zu neuem Leben. Und so ist auch das Buch Samuel ein Übergangsbuch zu einem neuen, nicht zu einem neuen Leben, nicht zu einem neuen Kind, sondern zu einer neuen Welt in Israel. Wir kommen von einer Zeit, wo die 12 Stämme zerfleddert im Land Kanaan leben. Am Ende vom Buch Samuel haben wir eine einheitliche Nation. Vor dem Buch Samuel haben wir zweifelhafte Richter, die punktuell an manchen Stellen das Volk richtet und voranführt gegen seine Feinde. Am Ende vom Buch Samuel haben wir einen König, der über Israel herrscht. Vor dem Buch Samuel haben wir das Zelt der Begegnung. Ein Zelt hat ja oft, oder mit dem Zelt verbindet man ja nichts Standhaftes. Man baut es auf, man baut es ab. Man baut es wieder auf, man baut es wieder ab. Am Ende vom Buch Samuel haben wir den Beginn des Tempelbaus, der Ort, wo Gott seinen Namen wohnen lässt. Wie beginnt man ein Haus, oder ja, wie beginnt man mit der Planung eines Baus, eines Hauses? Oder was braucht man dazu? Man braucht ein Grundstück. Und am Ende vom Buch Samuel kauft David das Grundstück für den Tempel. So hört das Samuelbuch auf. Also, es wird kein Kind geboren in Samuel, auch wenn so das Samuelbuch beginnt, sondern eigentlich wird eine neue Welt geboren in Israel, wo es eine Nation ist, ein König und ein Ort der Anbetung. Und natürlich, wir wissen, dass diese, sag ich mal, himmlische Zustände in Israel nicht lange angehalten haben. Und dass auch diese Dinge, auch wenn sie in Israel zerstört wurden, das Evangelium vorbereitet haben, auf das Kommen Jesus vorbereitet haben, auf unseren König, auf unseren Ort der Anbetung. Und Samuels Rolle bei dieser Geburt, er ist die Hebamme, wenn wir jetzt in dem Bild bleiben. Er ist die Hebamme, der Israel durch die Wehen durchführt. Er begleitet Israel durch die Wehen hindurch. Und wir schauen uns heute so eine Wehe an. Und genau genommen ist es bereits die vierte Wehe, die wir uns anschauen. Die erste Wehe, die wir uns angeschaut haben, Tobi, du lachst, dich wird es noch treffen, ja? Also zumindest nicht körperlich, aber psychisch. Die erste Wehe, die uns im ersten Buch Samuel begegnet ist, war Penina, die Hanna verfolgt hat. Die zweite Wehe waren die Priester, die das Volk verfolgt haben, die es verhindert haben, dass das Volk Gott begegnen konnte. Die dritte Wehe waren die Philister, die das Volk angegriffen haben und ihre Feinde waren. Und heute, im Kapitel 8, kommen wir zur vierten Wehe, nämlich der eigene König in Israel, beziehungsweise der Wunsch nach einem eigenen König. Ich möchte mit euch Kapitel 8 lesen. Ich lade euch dazu ein, das mit mir zu lesen und danach möchte ich gerne beten. Und es geschah, als Samuel alt geworden war, da setzte er seine Söhne als Richter über Israel ein. Der Name seines erstgeborenen Sohnes war Joel und der Name seines zweiten Abia. Sie waren Richter in Beersheba. Aber seine Söhne wandelten nicht in seinen Wegen und sie suchten ihren Vorteil und nahmen Bestechungsgeschenke und beugten das Recht. Da versammelten sich alle Ältesten von Israel und kamen zu Samuel nach Rama. Und sie sagten zu ihm, siehe, du bist alt geworden und deine Söhne wandeln nicht in deinen Wegen. Nun setze über uns doch einen König, uns zu richten, wie es bei allen Nationen ist. Und das Wort war übel in den Augen Samuels, dass sie sagten, gib uns einen König, um uns zu richten. Und Samuel betete zum Herrn. Der Herr aber sprach zu Samuel, höre auf die Stimme des Volkes in allem, was sie dir sagen. Denn nicht dich haben sie verworfen, sondern mich haben sie verworfen, dass ich nicht König über sie sein soll. Entsprechend all den Taten, die sie immer getan haben, von dem Tage an, da ich sie aus Ägypten geführt habe, bis zum heutigen Tag, dass sie mich verlassen und anderen Göttern gedient haben, so machen sie es auch mit dir. Und nun höre auf ihre Stimme. Doch warne sie mit allem Ernst und mach ihnen das Recht des Königs bekannt, der über sie herrschen wird. Und Samuel sagte dem Volk, dass einen König von ihm begehrte, alle Worte des Herrn. Und er sagte, dies wird das Recht des Königs sein, der über euch regieren wird. Eure Söhne wird er nehmen, um sie für seinen Wagen und seine Gespanne einzusetzen, damit sie vor seinem Wagen herlaufen. Und um sie sich zu Obersten über 1000 und zu Obersten über 50 zu bestellen, damit sie seine Äcker pflügen und seine Ernte einbringen und damit sie seine Kriegsgeräte und seine Wagengeräte anfertigen. Und eure Töchter wird er zum Salbenmischen, zum Kochen und Backen nehmen und eure besten Felder, Weinberge und Olivengärten, die wird er nehmen und sie seinen Knechten geben. Und von euren Kornfeldern und euren Weinbergen wird er den Zehnten nehmen und ihn seinen Kämmerern und Beamten geben. Und eure Knechte und eure Mägde und eure besten jungen Männer und eure Esel wird er nehmen und sie in seinen Dienst stellen. Von euren Schafen wird er den Zehnten nehmen und ihr müsst seine Knechte sein. Wenn ihr an jedem Tage wegen eures Königs um Hilfe schreien werdet, den ihr euch erwählt habt, dann wird euch der Herr an jenem Tag nicht antworten. Aber das Volk weigerte sich, auf die Stimme Samuels zu hören. Und sie sagten, nein, sondern ein König soll über uns sein, damit auch wir sind wie alle Nationen. Und dass unser König uns richtet und vor uns herzieht und unsere Kriege führt. Und Samuel hörte all die Worte des Volkes und sagte sie vor den Ohren des Herrn. Und der Herr sprach zu Samuel: Höre auf ihre Stimme und setze einen König über sie ein. Da sagte Samuel zu den Männern von Israel: Geht hin, jeder in seine Stadt. Ich will beten und lade euch dazu ein, aufzustehen, wenn es euch möglich ist. Vater im Himmel, ich möchte dir danken, dass du uns dein Wort gegeben hast, wo wir dir begegnen können. Du bist uns nicht fremd, du hast dich offenbart und du begegnest uns heute noch im 21. Jahrhundert, genauso wie auch in den früheren Generationen. Du bist lebendig und du bist lebendig durch dein Wort und durch dein Evangelium und durch den Herrn und unseren König Jesus Christus. Und so will ich dich bitten, dass du ihn uns offenbarst, ihn und seinen Willen in unseren Herzen, wirke durch deinen Heiligen Geist. Amen. Bisher im Samuel-Buch war Samuel ganz stark im Vordergrund. Besonders in Kapitel 7, im Kapitel davor, stellt uns Samuel sich selbst in seinen drei Ämtern vor, als Prophet, Priester und als Richter, nicht als König, aber als Richter. Als Prophet deswegen, weil er das Gesetz des Herrn ausgelegt hat und hat gesagt: Wenn ihr siegreich sein wollt, tut eure Götzen weg, tut Buße und folgt dem Herrn nach. Er ist uns als Priester begegnet, weil er durch sein Opfer, während er noch opferte und Israel in die Schlacht gezogen ist, der Herr sich zu diesem Opfer gestellt hat und so den Sieg über die Philister errungen hat. Es war sein Opfer. Er diente als Priester und als Richter, weil er nicht nur Israel in Mispah richtete und sie sozusagen für Gerechtigkeit sorgte, sondern weil er auch danach von Stadt zu Stadt gegangen ist, um das Gesetz des Herrn, die Worte des Herrn zu verkünden und groß zu machen. Man könnte sogar denken, wenn man vom 5. Buch Mose her kommen würde, dass er der neue Mose ist. In 5. Buch Mose, in Kapitel 18, wird uns ja beschrieben oder sagt Mose: Es wird einer kommen aus eurer Mitte, der wird so sein wie ich. Weil auch Mose hatte diese drei Ämter inne. Er war Priester, er legte Fürbitte für das Volk ein, wo der Herr Israel zerstören wollte, hat er für das Volk Fürbitte gebeten und ist für sie eingestanden. Er diente als Prophet, er ist zum Herrn gegangen und hat das Gesetz des Herrn dem Volk gegeben. Und er diente natürlich auch als Führer des Volkes, der das Volk durch die Wüste geleitet hat und es auch richtete. Wenn unser Kapitel 8 nicht mit den ersten drei Versen anfangen würde, denn in den ersten drei Versen bekommen wir etwas von der Menschlichkeit Samuels mit. Denn obwohl Samuel eigentlich ein negatives Beispiel erlebt hat von seinem Pflegevater, wir erinnern uns, es war Eli, der hohe Priester, dort hat er ein negatives Beispiel bekommen, was es bedeutet, seine Kinder nicht gut zu erziehen. So hat auch Samuel nicht davon gelernt. Er hatte ebenfalls zwei untreue Söhne. Und diese ungerechten, untreue Söhne hat er jetzt in Israel eingesetzt, um Treue und Gerechtigkeit zu etablieren, damit die Gerechtigkeit im Volk herrscht. Und das erinnert uns doch ein bisschen an die Zeit zurück, an die Zeit von Eli und seinen zwei Söhnen, wie sie über das Volk geherrscht haben in Ungerechtigkeit. Und man bekommt das Gefühl, dass die Geschichte sich wiederholt. Samuel handelt also nicht wie Mose. Mose hat Richter auch eingesetzt, ja, aber er hat auf den Rat seines Schwiegervaters gehört und hat Richter eingesetzt, die das Geld gehasst haben, die die Gerechtigkeit geliebt haben. Und zu Recht kommt dann in Vers 4 dann die Bitte von den Ältesten: Setze über uns einen König ein, wir wollen eine neue Führung, Sie werden ja unterdrückt. Natürlich wollen sie eine neue Führung haben. Und man fühlt sich mit Israel verbunden. Und wir sagen, ja, natürlich wollen sie eine neue Führung. Ist doch ungerecht, was da gerade herrscht. Also, ja klar, Israel hat völlig recht. Aber so einfach ist es nicht. Denn der Text macht deutlich, die untreuen Söhne von Samuel, es ist nicht der Anlass für den Wunsch eines neuen Königs, sondern es ist der Vorwand für einen neuen König. Okay, das ist sehr wichtig. Die untreuen Söhne, das ist nicht der Anlass, wo die Ältesten gesagt haben, weil es untreue Söhne gibt, deswegen wollen wir einen neuen König. Auch wenn es natürlich so aussieht auf den ersten Blick, es ist eigentlich ihr Vorwand. Denn ein kleiner Hinweis nur, wir werden jetzt den Text durchgehen und herausfinden, warum es ein Vorwand ist und kein Anlass für einen neuen König. Ein kleiner Hinweis vorab, Samuel erkannte, dass seine Söhne untreu waren und deswegen hat er sie an einen ganz bestimmten Ort eingesetzt. In Vers 2, er hat sie nämlich, sie waren Richter, der letzte Satz, sie waren Richter in Beersheba. Und Beersheba, das war eine Stadt im südlichsten Bereich von Israel. Das bedeutet, Samuel hat seine Söhne nicht in die Mitte gestellt, wo er gerichtet hat. Er hat nämlich in Rama gerichtet, das war mitten in Israel, wo das Volk zu ihm kommen konnte. Er hat seine Söhne ganz nach unten in die äußerste südlichste Stadt runtergedrängt und hat gesagt, da dürft ihr jetzt mal richten. Er hat sozusagen den Schaden minimieren wollen. Und trotzdem kommen alle Älteste von ganz Israel und sagen, wir wollen einen neuen König. Und das verleiht so ein bisschen den Eindruck, okay, da ist etwas faul, da ist etwas im Busch. Der Anlass für einen neuen König ist in Wirklichkeit ein Vorwand für den neuen König. Und damit meine ich, dass das Motiv für einen neuen König sind nicht die ungerechten Söhne, sondern ist das ungerechte Herz der Israeliten. Warum das ungerechte Herz? Denn in Israel gab es ein Gesetz. Es gab ein Gesetz auch für Richter. Und was hätte also Israel tun können? Israel hätte zu Samuel gehen können und er hat gesagt, Samuel, schau mal in 5. Buch Mose. Da dürfen wir jetzt auch mal hin. 5. Buch Mose, Kapitel 16. Da steht etwas über die Richter. In Kapitel 16, Vers 18, steht nämlich, Richter und Aufseher sollst du dir einsetzen in allen deinen Toren, die der Herr, dein Gott, dir nach deinen Stämmen gibt, damit sie das Volk richten mit gerechtem Gericht. Du sollst das Recht nicht beugen. Und das erinnert uns an unsere Geschichte. Samuel hat seine zwei Söhne eingesetzt als Richter und dort haben wir gelesen, sie haben das Recht gebeugt. Hier steht, du sollst das Recht nicht beugen. Du sollst die Person nicht ansehen und kein Bestechungsgeschenk nehmen. Wenn wir zurück in unseren Text gehen, lesen wir genau diese Dinge. Wir lesen, dass die Söhne von Samuel das Recht gebeugt haben und Bestechungsgeschenke angenommen haben. Also, obwohl die Israeliten in das Gesetz des Herrn gehen hätten können und gesagt haben, du Samuel, da läuft etwas falsch. Stattdessen sind sie zu Samuel gegangen und haben gesagt, wir wollen einen König wie die Nationen. Sie hätten zu Samuel gehen können und hätten sagen können, wir wollen einen König, wie es in unserer Nation ist, gemäß dem Gesetz des Herrn. Und nicht wie die Nationen. Stattdessen sagen sie aber, wir wollen einen König, wie die Nationen ihn hat. Und genau das ist das Problem. Samuel dachte nämlich in Vers 6 in unserem Text, er war nämlich traurig darüber, schlicht und ergreifend darüber, dass sie sagen, gib uns einen König, uns zu richten. Das war das Üble in den Ohren Samuels. Aber in den Versen 7 und 8 macht Gott dem Samuel jetzt deutlich, Samuel, das Problem ist nicht, dass sie einfach nur einen anderen, dass sie einen neuen König wollen, sondern das Problem ist, sie wollen einen König, wie die Nationen ihn haben. Und nicht nur das, sie wollen Gott nicht mehr als König. Wenn wir Vers 7 und 8 nochmal lesen, der Herr aber sprach zu Samuel, hör auf die Stimme des Volkes in allem, was sie dir sagen. Denn nicht dich haben sie verworfen, sondern mich haben sie verworfen. Ja? Also das Volk verwirft nicht nur Samuel als Richter und seine Söhne, sondern sie verwerfen Gott als ihren König. Und das ist das Problem. Sie hätten sich einen König wünschen können, wie ihn Gott haben wollte. An dem Wunsch, einen König zu haben, ist nichts Verwerfliches. Wenn wir uns zurückerinnern an Hanna zum Beispiel. Hanna hat ein Freudegebet gebetet, hat einen Lobpreis gesungen in Kapitel 2 und hat die Herrschaft Gottes gelobt und gepriesen. Und am Ende ihres Lobpreises sagt sie, und du wirst die Macht deines Königs wirst du stärken und das Horn, also die Kraft deines Messias, deines Gesalbten, das wirst du erhöhen. Das bedeutet, Hanna hatte diesen Wunsch nach einem kommenden König. Und da hat Gott nicht gesagt, Mensch, dieser Wunsch ist aber schlecht, sondern das war gut, dass Hanna diesen Wunsch nach einem kommenden König hatte. Warum hatte sie übrigens diesen Wunsch? Weil es Prophezeiungen über einen kommenden König gibt. Es gibt in 1. Mose 49 zum Beispiel, da wird Juda, der Segen an Juda heißt, dass aus ihm ein König kommen wird. Dass der Herrscherstab, das Zepter aus Juda nicht weichen wird. Biliam hat zum Beispiel in seinem Segen über Israel gesagt, prophetisch, ich sehe einen König in Israel hervorkommen, aber noch nicht jetzt. Ich sehe ihn, aber er ist noch nicht nahe. Das bedeutet, es gab Prophezeiungen über einen kommenden König. Das bedeutet, der Wunsch nur nach einem König ist nichts Schlechtes, sondern der Wunsch nach einem König wie die Nationen, das ist das Üble an Israels Wunsch, nämlich die Frage nach dem Wie. Wie herrscht der König? Wie ist seine Herrschaft und wie ist sein Charakter? Und diese zwei Dinge, die Herrschaft und der Charakter des Königs nach dem Herzen Gottes, wird nicht nur anhand von David später deutlich, sondern wir bekommen das auch mit in 5. Buch Mose. Ich weiß nicht, ob ihr da noch seid, aber ihr könnt mit mir wieder in 5. Buch Mose, Kapitel 17 zurück. Dort haben wir nämlich ab Vers 14 das Königsgesetz. Und in diesem Königsgesetz wird diese Herrschaft und der Charakter des kommenden Königs beschrieben, wie er denn sein sollte. In Vers 14 steht, wenn du in das Land kommst, das der Herr dein Gott dir gibt und es in Besitz genommen hast und darin wohnst und sagst, ich will einen König über mich setzen, wie alle Nationen, die rings um mich her sind. Entschuldigung. Hier haben wir eigentlich fast schon eine Prophetie. Wenn du in das Land kommst und du diesen Wunsch hast nach einem kommenden König wie die Nationen, und es wird so sein, in Klammern, dann sollst du folgende Dinge beachten. Und dann steht ab Vers 15, werden verschiedene Dinge beschrieben. Er soll sich zum Beispiel nicht viele Pferde anschaffen. Er soll nicht seine Streitmacht übergroß sammeln. Dass er sein Vertrauen nicht auf seine Stärke, sondern sein Vertrauen auf den Herrn setzt. Er soll sich nicht viele Frauen anschaffen. Er soll sich nicht, was soll er noch beschrieben? Nicht viel Silber und Gold soll er sich auch nicht anschaffen, weil das Dinge sind, die einen weg von Gott treiben können. Was wir übrigens bei Salomo sehen. Ja? Aber das Wichtigste ist jetzt ab Vers 18. Und es soll geschehen, wenn er auf dem Thron seines Königreiches sitzt, dann soll er sich eine Abschrift dieses Gesetzes in ein Buch schreiben aus dem Buch, das den Priestern, den Leviten vorliegt. Und sie soll bei ihm sein und er soll alle Tage seines Lebens darin lesen, damit er den Herrn, seinen Gott, fürchten lernt, um alle Worte dieses Gesetzes und diese Ordnungen zu bewahren, sie zu tun, damit sein Herz sich nicht über seine Brüder erhebt und er von dem Gebot weder zur Rechten noch zur Linken abweicht, damit er die Tage in seiner Königsherrschaft verlängert, er und seine Söhne in der Mitte Israels. Hier wird beschrieben, was der König oder wie der König sein soll. Und im Grunde genommen, die Idee von einem König in Israel ist völlig anders wie ein König oder mit dem wir einen König verbinden. Ein König in Israel ist eigentlich gar kein König. Ein König in Israel ist ein Mann unter seinen Brüdern. Das Besondere an ihm ist, dass er eine eigene Bibel haben soll, eine eigene Schrift haben soll. Es reichte nicht die von den Priestern, sondern er sollte eine Kopie haben, damit er jeden Tag darin liest, damit seine Herrschaft, damit er weiß, seine Herrschaft, es ist nicht seine Herrschaft, es ist die Herrschaft Gottes. Er als König sollte nur dafür sorgen, dass die Herrschaft Gottes im Volk da sein soll. Er soll sich nicht über seine Brüder erheben. Also ein König nach dem Herzen Gottes ist kein König, wie ihn die Nationen haben, sondern er ist ein Mann unter seinen Brüdern. Ein König unter dem wahren König. Und genau das ist nicht der Wunsch des Volkes. Als sie sagten, wir wollen einen König, wie die Nationen ihn haben, sagen sie eigentlich, wir wollen einen König nicht so, wie Gott es ihn haben möchte. Nicht so, wie es in seinem Gesetz steht, sondern wir wollen einen König, wie ihn die Nationen haben, stark, mächtig, ein Kopf größer als das ganze Volk. So wird Saul beschrieben, der erste König, den sie dann bekommen. Mit dem Wunsch eines neuen bzw. eines anderen Königs wollen sie Gott absetzen. Das sehen wir in Vers 8 in unserem Text ganz eindeutig. Da sagt Gott nochmal zu Samuel und sagt zu ihm, entsprechend all den Taten, die sie immer getan haben, von dem Tag an, da ich sie aus Ägypten geführt habe, bis zum heutigen Tag, dass sie mich verlassen und anderen Göttern gedient haben, so machen sie es auch mit dir. Das ist interessant, weil seit der Wüste, da haben wir kein Wort davon, dass sie sich einen König gewünscht haben, dass sie ständig gesagt haben, wir wollen einen König wie die Nationen, wir wollen einen König wie die Nationen, sondern das Problem ist, sagt Gott, sie wollen durch den Wunsch eines anderen Königs, wollen sie einen anderen Gott. Er sagt, also entsprechend all den Taten, dass sie mich verlassen und anderen Göttern gedient haben, so machen sie es auch mit dir. Sie wollen einen anderen Gott. Sie wollen nicht mehr das Vertrauen auf den Herrn setzen, sondern auf ihren König und damit auf einen anderen Gott. Ganz eindeutig lesen wir das in 1. Samuel Kapitel 12, Vers 12. Und da wird es jetzt deutlich, was ich damit meine, dass der Text, den wir lesen, über die ungerechten Söhne von Israel, dass es nicht der Anlass ist, sondern der Vorwand für Israel nach einem Wunsch nach einem anderen König. Als ihr aber saht, spricht Samuel zu dem Volk, als ihr aber saht, dass Nahasch, der König der Söhne Ammon, gegen euch zog, sagtet ihr zu mir, nein, sondern ein König soll über uns herrschen. Hier offenbart Samuel den eigentlichen Herzenswunsch, den Israel hatte. Sie sahen den Feind und haben gesagt, wir brauchen einen König. Sie sahen nicht die ungerechten Söhne, sondern sie sahen den Feind und haben gesagt, wir wollen einen starken, mächtigen König. Und wie traurig ist das, bitteschön, wenn wir das in Kapitel 8 lesen. Ich meine, Kapitel 8 folgt ja direkt auf Kapitel 7. obwohl zwischen Kapitel 7 und Kapitel 8 bestimmt 30 Jahre liegen. Ich meine, Samuel hat dann plötzlich zwei Söhne und es heißt ja auch, dass er alt geworden ist und so weiter. Also mindestens 30 Jahre liegen dazwischen. Aber der Schreiber hat es bewusst aneinandergereiht, um, ich sag's mal gemein, um die Dummheit von Israel deutlich zu machen. Denn in Kapitel 7 haben wir doch einen Bericht darüber, wie der König in Israel geherrscht hat, wie er die Feinde Israels vernichtet hat. In Vers 10, in Kapitel 7, Vers 10 haben wir es zum Beispiel. Als die Philister wieder Israel angegriffen haben, heißt es in Vers 10, Kapitel 7, es geschah nämlich, während Samuel noch das Brandopfer opferte, rückten die Philister heran zum Kampf gegen Israel, und jetzt aber der Herr donnerte mit starkem Donner an demselben Tag über den Philistern und schreckte sie, und sie wurden vor Israel geschlagen. Der Herr donnerte über die Philister und der Herr sorgte für den Sieg für Israel. Ich möchte noch einen weiteren Punkt anschauen, warum der Anlass von den ungerechten Söhnen in Wirklichkeit ein Vorwand ist. Nämlich geht es um das Recht des Königs. Samuel sollte dem Wunsch nachkommen, ihnen einen König zu geben, den sie sich wünschen. Und bevor er das tun sollte, sollte er sie aber nochmal dringlich warnen, was das Recht des Königs ist. In Vers 11 haben wir dann, wie Samuel es sagt, in Vers 11 heißt es, und er sagte, dies wird das Recht des Königs sein, der über euch regieren wird. Und dann zählt er das Recht des Königs auf. Und hier haben wir ein kleines Wortspiel, nämlich das Wort Recht. Das Wort Recht kann man auch mit Gerechtigkeit übersetzen. Man kann es aber auch mit Gericht übersetzen. Das bedeutet, auf der einen Seite hätte auch Israel, wenn jetzt Samuel sagt, dies wird das Recht des Königs sein, könnten auch die Israeliten hören, dies wird die Gerechtigkeit des Königs sein. Die Israeliten könnten sich schon freuen, okay, was wird jetzt die Gerechtigkeit dieses Königs sein? Und wenn wir jetzt Vers 11 bis 18 betrachten, dann sehen wir eigentlich, dass es nicht die Gerechtigkeit des Königs ist, sondern dass es das Gericht des Königs ist. Wir sehen, dass Samuel, indem er das Recht des Königs vorliest, den Israeliten eigentlich gerade ihr Gericht vorliest. Der König und seine Herrschaft ist das Gericht über das Volk. Sie werden wieder zurück in die Sklaverei geführt. In die Sklaverei Ägyptens. Wie sie dort Sklaven und Knechte waren, so werden sie auch unter der neuen Herrschaft, unter dem König, den sie haben wollen, werden sie wieder in die Sklaverei geführt. Und es werden vier Arten von Früchten genannt, die der König für sich in Anspruch nimmt. Vier Arten von Früchte. In Vers 11 bis 13 haben wir die Frucht des Leibes. Also der König wird die Söhne und Töchter nehmen und in seinen Besitz nehmen. In Vers 14 und 15 haben wir die Frucht des Feldes, wie er die Äcker und das Kornfeld und so weiter, den Weinberg von ihnen nimmt und es für sich in Anspruch nimmt. In Vers 16 haben wir dann die Frucht des Dienstes, wie er die Knechte und die Mägde des Volkes nimmt, Esel und so weiter, in seinen Besitz nimmt. Und in Vers 17 lesen wir dann, wie er die Frucht der Anbetung für sich in Anspruch nimmt. Nämlich die Schafe, womit Israel dem Herrn geopfert hat, und eben das Volk als Knechte. Obwohl sie Knechte des Herrn sein sollten, nimmt der König jetzt das Volk für sich als Sklaven, als Knechte. Und er nimmt den Zehnten. Und im Gesetz heißt es, dass der Zehnte eigentlich, das gehörte dem Gott, also nicht dem Gott, es gehörte dem Herrn. Es gehörte dem Herrn, den Zehnten. In 3. Mose können wir das nachlesen. Aber der König, den sie sich wünschen, er nimmt es für sich in Anspruch. Und hier merkt man, wie der König, den sie sich wünschen, wie er sich zu Gott erhebt. Und das wiederholende Wort, was wir hier haben, ist, er nimmt, er nimmt, er nimmt. 6-mal kommt dieses Wort in den Versen 11 bis 18 vor. Er nimmt, nimmt, nimmt. So, warum ist es jetzt ein Hinweis darauf für das ungerechte Herz von Israel? Geht mit mir nochmal zurück in Vers 3. In Vers 3 haben wir nochmal die Beschreibung von den Söhnen von Samuels und ihrer Ungerechtigkeit. Und da heißt es, aber seine Söhne wandelten nicht in seinen Wegen, also in den Wegen Samuels. Und sie suchten ihren Vorteil. Und jetzt haben wir wieder dieses Wort. Und sie nahmen Bestechungsgeschenke und beugten das Recht. Es bedeutet, wenn Samuel das Recht des Königs vorliest und 6-mal beschreibt, er wird nehmen, den König, den ihr euch wünscht, er wird nehmen, nehmen, nehmen. Er wird 6-mal mehr nehmen als die Söhne der Ungerechtigkeit, unter die ihr so anscheinend so leidet, dann sollte doch die Antwort des Volkes sein, oh, stimmt, nein, wir wollen nicht so einen König, so einen König wollten wir gar nicht. Aber sie sagen in Vers 19, aber das Volk weigerte sich, auf die Stimme Samuels zu hören, und sie sagten, nein, sondern ein König soll über uns sein, damit auch wir sind wie alle Nationen und dass unser König uns richtet. Und jetzt kommt das wahre Motiv heraus, was wir am Anfang noch nicht bei ihrem Wunsch gehört haben. Jetzt kommt das wahre Motiv raus, der uns richtet und vor uns herauszieht und unsere Kriege führt. Das war ihr eigentliches Motiv. Wir wollen einen starken, mächtigen König, der in unsere Schlacht hinauszieht. Und die Konsequenz des neuen Königs ist, dass er sie versklaven wird. Und was macht der Herr? Er gibt sie hin. Er erfüllt ihre Bitte. Und das ist auch ein Wort, was sich in Kapitel 8 des Öfteren wiederholt. Samuel, hör auf die Stimme des Volkes. Hör auf die Stimme des Volkes. Gib ihnen, was sie wollen. Sie hören nicht auf meine Stimme, aber du sollst auf ihre Stimme hören. Er gibt ihnen, was sie wollen. Und das ist das, was uns in Psalm 106 beschrieben wird vom Volk Israel. Wenn ihr mal Psalm 106 aufschlägt, Vers 15. Und das ist das eigentliche Gericht, dass der Herr sein Volk dahingibt. Nicht nur in die Sklaverei dahingibt, sondern dass er sie wirklich dahingibt und sie anhört, aber wenn sie um Hilfe schreien, er sie nicht mehr anhören wird. Im Psalm 106, Vers 15, wir können auch auf Vers 14 gerne lesen, da geht es um die Zeit der Wüstenwanderung. Und sie gierten voller Begierde in der Wüste, stellten Gott in der Einöde auf die Probe. Und das ist das, was der Herr zu Samuel gesagt hat, entsprechend all den Taten, die sie schon immer getan haben, dass sie mich nicht wollten, sondern anderen Göttern dienen wollten. Und dann heißt es in Vers 15, da erfüllte er ihnen ihre Bitte und er sandte Schwindsucht in ihre Seele. Der Herr gibt sie dahin. Zusammenfassend, und ich werde jetzt noch am Schluss 3 Lektionen davon ziehen für uns, weil wir sind jetzt den Text durchgegangen, was bedeutet das für uns? Zusammenfassend in 1. Samuel 8 haben wir die Verwerfung Gottes des Volkes Israels, also wie das Volk Israel ihren Gott verwirft. Und es ist dieselbe Verwerfung, wie das Volk Israel tausende Jahre später mit ihrem König Jesus Christus getan haben. Schlag mit mir kurz Johannes Kapitel 19 nochmal auf, denn da heißt es kurz vor der Kreuzigung, noch in dem Gespräch mit Pilatus, Johannes Evangelium Kapitel 19, Vers 15. Sie, das Volk, aber schrien: Weg, weg, kreuzige ihn. Pilatus spricht zu ihnen: Euren König soll ich kreuzigen? Und die hohen Priester antworteten: Wir haben keinen König außer dem Kaiser. Sie bekannten mit ihrem Mund: Wir haben keinen anderen König außer den Kaiser. Die Verwerfung Gottes in 1. Samuel 8 ist die Verwerfung Jesu Christi im Evangelium, in den Evangelien, wie wir es im Neuen Testament beschrieben haben. Ich möchte jetzt zurück zum Ziel kommen, zum Ziel, dass wir unseren Herrn Jesus Christus als Herrn und König bekennen. Warum können wir mit Mut das Evangelium bezeugen und mit Paulus sagen können: Ich schäme mich des Evangeliums nicht. Ich schäme mich nicht, Jesus Christus als König zu bezeugen. Drei Lektionen oder drei Begründungen. Erstens, weil jeder Mensch einem König nachfolgt. Unser Text offenbart das menschliche Herz, einem König nachfolgen zu wollen. Israel spiegelt die Welt wider, wie wir alle nach einem König ringen, wie wir einem König nachfolgen. Die Idee, dass Christen altbacken sind und der fortschrittliche Mensch frei von allem ist, ist irrsinnig. Jeder Mensch hat etwas in seinem Leben, das er nachfolgen will. Und weil jeder Mensch nach diesem König schreit, ist es das Gericht Gottes, wie wir es in 1. Samuel 8 gelesen haben, das Gericht Gottes über die Menschheit. Es ist das Dahingeben, so wie in Israel er ihnen dann den Wunsch gegeben hat, gesagt: Samuel, gib ihnen den König. So ist es auch das Dahingeben der ganzen Menschheit. Lass mir kurz Römer 1 aufschlagen. Da haben wir dieses Dahingeben. In Römer Kapitel 1. In Römer Kapitel 1, Abvers 22, da geht es um den Zorn Gottes, der offenbart wird über die Menschheit, weil sie ihn erkannten anhand der Schöpfung, ihn aber als Gott verwerften. Heißt es ab Vers 22, indem sie sich für weise ausgaben, sind sie zu Narren geworden. Indem sie sich einen anderen König gewünscht haben, sind sie zu Sklaven geworden. Und haben die Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes verwandelt in das Gleichnis eines Bildes vom vergänglichen Menschen und von Vögeln und von vierfüßigen und kriechenden Tieren. Darum hat Gott sie dahingegeben in den Begierden ihrer Herzen, in die Unreinheit ihrer Leiber untereinander zu schänden. Also Gott hat sie dahingegeben und hat ihnen gegeben, was sie wollten. Einen König zu haben ist nichts anderes als einen anderen Gott zu haben. Und es können verschiedene Götter sein. Auch Hans hat es heute bereits beschrieben. Das können die allerbesten Dinge sein. Das sind die Dinge, von denen wir uns Freude und Sicherheit erhoffen. Das kann die eigene Gesundheit sein. Das kann die eigene Familie sein. Die eigenen Eltern. Alles kann zu einem König, zu einem Götzen werden. Stellung, Anerkennung und. Das sind die Dinge, denen wir nachfolgen als Menschheit. Und deshalb will ich jetzt nur anhand diesem einen Punkt ermutigen, Jesus Christus als König zu bekennen, weil dein Gegenüber ebenfalls ein König hat. Und ihn dabei herauszufordern, sie ihn zu reflektieren, dass er sich selbst reflektiert und sich hinterfragt, wem folge eigentlich ich nach? Das ist die Kunst, wenn wir das Evangelium weitergeben. Und sie ermutigen, Buße zu tun, umzukehren und sich dem wahren König anzuschließen. Zweitens, warum können wir Jesus Christus als König bekennen, weil Gott vor uns in unsere Kämpfe zieht. Er zieht in unsere Schlacht. Er zieht in unsere Kämpfe. Wir hatten das gesehen in Kapitel 7, wie Gott über die Philister gedonnert hat und er im Hintergrund gewirkt hat. Das, vielleicht haben das die Israeliten gehört, vielleicht aber auch nicht. Sie sind den Philistern einfach nachgejagt. Und vielleicht haben sie gedacht, Mensch, das klappt ja doch. Aber der König ist vor ihnen her ausgezogen. Das ist der wahre Grund, warum sie gesiegt haben. Wir haben davon zig Beispiele im ersten Buch Samuel. Ich möchte mit euch vielleicht noch ein Beispiel mit euch durchgehen. Also nicht durchgehen, einfach nur vorlesen. Und ihr werdet schon merken, wie der Herr im Hintergrund sein Volk bewahrt. Still, leise, unsichtbar, aber er kämpft an unserer Seite. In Kapitel 23, 1. Samuel, da lesen wir auch von der Flucht von David, also von einer Flucht. Er ist ja oft vor Saul geflohen. Und hier lesen wir von einer Flucht. Ab Vers 24. Und sie machten sich auf und gingen vor Saul her nach Sif. David aber und seine Männer waren in der Wüste Maon, in der Steppe südlich von Jeschimon. Hier wird sozusagen die Verfolgungsjagd zwischen David und Saul beschrieben. Saul und seine Männer zogen hin, um ihn zu suchen. Und man berichtete es David, und er ging zum Felsen hinab und blieb in der Wüste Maon. Als Saul das hörte, jagte er David nach in die Wüste Maon. Also man sieht eine richtige Verfolgungsjagd. Saul ging auf der einen Seite des Berges, David aber und seine Männer auf der anderen Seite des Berges. Ja, der Verfolger und der Verfolgte sind jetzt auf demselben Berg. Der eine auf der Seite, der andere auf der anderen Seite. Und es geschah, als David sich beeilte, Saul zu entkommen, während Saul und seine Männer gerade David und seine Männer umringen wollten, um sie zu fangen, kam ein Bote zu Saul und sagte, eile und komm, denn die Philister sind ins Land eingefallen. Da kehrte Saul um von der Verfolgung Davids und zog den Philistern entgegen. Daher nennt man jenen Ort Sela Machlekot. Ich will nur so viel dazu sagen, dass die Philister in dem Moment eingefallen sind in das Land Israel, wo David kurz davor war, geschnappt zu werden von Saul, ist kein Zufall. Gott ist der souveräne Gott und er lässt dann die Philister einfallen, wenn er David retten möchte. Kurz vor seinem Untergang, kurz bevor er ihn geschnappt hätte, hat der Herr die Philister einfallen lassen und Saul ist abgezogen und David wurde gerettet. Und am Ende seines Lebens bekennt David, ihr könnt es nachschlagen in 2. Samuel 22 oder in Psalmen 18, da bekennt Samuel und sagt, da bekennt David und sagt, ich liebe dich, Herr. Warum? Du bist meine Burg. Du bist meine Zuflucht. Du bist mein fester Ort. Wenn ihr das Leben von David verfolgt, er ist überall hingerannt, er ist überall, in jede Wüste, in jede Burg, in jeden Felsen ist er gerannt, um sich vor Saul zu verstecken. Aber am Ende seines Lebens sagt er, du bist meine Burg, du bist mein Fels, du hast mich gerettet vor allem. Der Herr zieht aus und kämpft in unseren Schlachten. Und das dritte Beispiel, also der dritte Grund, warum wir mutig das Evangelium verkündigen können, warum wir mutig Jesus Christus als König bekennen können, weil unser König uns dient, weil unser König nicht nimmt, wie wir es in 1. Samuel 8 gelesen haben, sondern weil unser König gibt und er gibt und er gibt und er gibt. Wenn wir einen König suchen, wie ihn die Nationen haben wollen, stark, mächtig, ein Kopf größer als alle Menschen, dann sind wir bei Jesus an der falschen Adresse. Nicht, dass Jesus nicht mächtig wäre und stark und kräftig, das ist er, absolut. Aber In seinem Wesen als König dient er uns als Volk. Denn er ist in diese Welt gekommen, nicht um bedient zu werden, nicht um zu nehmen, sondern um zu dienen und sein Leben hinzugeben als Lösegeld für viele. Er ist nicht auf hohem Ross nach Jerusalem eingekehrt, sondern er ist demütig, auf einem Esel ist er nach Jerusalem, in seine Stadt eigentlich eingekehrt. Am Ende seines Lebens wurde er nicht mit einer goldenen Krone gekrönt, sondern mit einer Dornenkrone gekrönt. Und er hat das Kreuz auf sich genommen und wir folgen ihm dorthin nach. Und das ist unser mächtiger König. Und ich hoffe und bete, dass wir Gott, unseren Herrn Jesus Christus, als König mutig bekennen können, weil wir einen wunderbaren König haben. Ihn lieben, ihn fürchten und ihm nachfolgen. Er ist es wirklich wert. Amen.